Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pferdewissen hinterfragt. Mein Name ist Sarah Stehr und mir gegenüber sitzt wie immer
die Jessie.
Hi Jessie. Ja, heute haben wir ja eher wieder ein theoretisches Thema. Letztes Mal hatten wir ein bisschen Einblick in deine Praxis. Heute soll es um das Thema Ecken gehen. Und zwar lautet die Folge tief in die Ecke reiten, Fragezeichen. Aber bevor wir uns diesem Thema widmen, vielleicht noch ganz kurz in eigener Sache. Wir haben ja die Pferdewissen Akademie, also unsere Online-Plattform. Und da könnt ihr Lernvideos herunterladen. Aber einmal im Monat könnt ihr uns da auch live erleben, beziehungsweise ihr steht da eigentlich im Mittelpunkt, nämlich bei der Pferdewissen-Sprechstunde. Die findet einmal im Monat statt, auch jetzt im März, am 26. März, Jessie, ja, um 19.30 Uhr. Genau, und bei diesem Format habt ihr die Möglichkeit, dass ihr Videos von euren Pferden mitbringt und wir analysieren die dann gemeinsam und gucken, ob wir Lösungen für eure Pferde finden. Ja, also wer Lust hat, einfach mal vorbeischauen. Wir verlinken den Shop in den Shownotes und könnt ihr euch mal angucken, ob das was für euch ist.
Ja, nicht nur die Videos. Wir haben am Anfang ja auch immer
gut, dass so du sagst.
Separaten Intensivteil oder wie man das nennen will, wo wir auf verschiedene Trainingsaspekte, was man zu Hause eigentlich ziemlich jedermann irgendwo für seine Pferde einbauen kann und gehen da einfach verschiedenen Themen auf den Grund, so wie jetzt im März werden wir uns ja dem Thema Hals und seinen Problemen und möglichen Lösungsideen dafür widmen.
Genau, hätte ich jetzt vergessen. Ja, und dann noch eine Kleinigkeit, bevor es richtig losgeht. Uns hat auf Spotify eine Frage erreicht und zwar hat eine Hörerin uns gefragt, Jessie, lies mal vor.
Was ist an dem Satz, die Stellung wird durch ein Nachgeben des äußeren Zügels hergestellt, dran?
Genau, also die Hörerin, die hat sich die Folge zum das Pferd am Zügel herunterspielen
angehört. Das war die zweite Folge
damals. Das war die zweite Folge, genau, wer vielleicht nachhören will. Und wir haben uns gedacht, diese Frage werden wir direkt heute hier im Podcast beantworten. Jessie, was ist denn dazu zu sagen?
Ja, dazu ist zu sagen, dass die Aussage an und für sich korrekt ist, weil wenn wir an ein Pferd denken, das sich biegt, meinetwegen jetzt nach links, dann spannt sich ja die rechte Seite dementsprechend mehr auf. So, wenn man sich jetzt vorstellt, der Reiter sitzt drauf auf seinem Pferd, das Pferd ist korrekt über den Sitz und am Bein geritten dementsprechend und der Reiter dreht sich in seinem Oberkörper mit nach links, kommt ja die rechte Rumpfseite kommt weiter nach vorne, der rechte Arm kommt weiter nach vorne, dementsprechend gibt der äußere Zügel etwas mehr Platz. Was nicht bedeutet, er gibt die Verbindung auf, aber er gestattet dadurch etwas mehr Länge auf der Außenseite und das in Kombination mit dem inneren Schenkel hilft dem Pferd letztendlich in Biegung zu gehen.
Okay, also Aussage korrekt, Haken dran. Dann starten wir, würde ich sagen, mit dem Thema Ecken. Das war ein Thema, das ich mir gewünscht habe. Also Jessie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich beschäftigt das Thema Ecken schon lange und schon sehr intensiv. Und ich kann mich sogar erinnern, anekdotisch, als ich 12 oder 13 war, also vor langer, langer Zeit, da habe ich irgendwann mal den Satz gehört, die Deutschen sind in der Dressur deswegen so erfolgreich, weil sie wissen, wie man eine Ecke reitet. Und ich würde jetzt heute sagen, ich bin mir nicht sicher, ob die Deutschen das so gut wissen, aber der Satz, der ist mir krass in Erinnerung geblieben. Und ja, vielleicht hat das so das initiale Interesse am Thema Ecken bei mir geweckt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Naja, ich komme ja gewissermaßen aus der Dressurszene, also Ecken waren da schon immer wichtig. Durch verschiedene Ausbildungskonzepte, in denen ich mich ja auch weitergebildet habe, haben Ecken unterschiedliche Dimensionen erhalten. Ja.
Dann schauen wir mal. Ja, weil ich finde vielleicht auch noch vorneweg, also mein Eindruck nach vielen Irrungen und Wirrungen ist, dass Ecken ein Fluch und ein Segen zugleich sein können. Also Fluch tatsächlich, definitiv. Wenn man es falsch anlegt, finde ich, kann es viel Schaden anrichten und ein Segen, wenn man weiß, wie man es richtig nutzt, oder?
Ja, Aber auch da kann sich's unterscheiden. Je nachdem, was das Pferd gerade für ein Thema hat, wird die Ecke unterschiedlich sinnvoll zu nutzen sein.
Gut, dann würde ich sagen, fangen wir ganz von vorne an, weil jetzt kann man sich ja ganz grundsätzlich auch mal die Frage stellen, ja, warum ist denn eine Ecke für ein Pferd so eine komplizierte Sache? Vielleicht auch für den Reiter, aber ich würde sagen, wir fangen mal beim Pferd an.
Ja, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass, nehmen wir ein Pferd, das noch koordinative und Balance-Schwierigkeiten hat, nicht gerade gerichtet ist, das heißt, es ist händig, also auf einer Seite einfach kürzer hinrotiert meinetwegen auch, dann kann man sich vorstellen, dass es für dieses Pferd schwer sein wird, wenn es nicht irgendwie seinen Bewegungsfluss erhalten kann, weil eine 90-Grad-Ecke bedeutet, wir müssen diesen Fluss mal kurz unterbrechen. Außer man spart sich die Ecke aus und legt die kurze Seite wie so eine Ovalbahn an. Das heißt, darin liegt eigentlich die Schwierigkeit. Das Pferd muss es ja schaffen, ein offener Reitplatz, der keine Bande als Begrenzung hat, sondern maximal halt unten seine, die kleinen Gatter halt, die Dressurgatter oder sowas. Da merkt man immer, wie die Reiter plötzlich Schwierigkeiten haben, weil für das Pferd das nicht ganz als Begrenzung zählt. Mhm. Wohingegen, wenn das Pferd auf eine Wand zulaufen muss, hat es eine andere Massivität, weil das Pferd ja irgendwo auch wahrnimmt, also da geht's halt nun mal nicht weiter, da muss ich mich zwangsläufig umorganisieren. Und wenn ein Pferd in sich nicht flexibel genug ist, sich anpassen zu können, sondern einfach in seiner Schiefe sozusagen verharrt, für dieses Pferd wird eine Ecke schwierig.
Ja, ich finde, das war eigentlich ursprünglich, glaube ich, habe ich vergessen, meinen Plan, die Folge zu starten. Ich glaube, man kann sich das ja selber sehr gut vorstellen, wenn man sich ein dreijähriges Kind auf die Schultern packt und dann in hurtigem Trab auf eine Wand zuspurtet und die kommt immer näher und man weiß, jetzt muss man gleich abwenden. Also ich finde schon, wenn man sich das so selber vorstellt, dass das körperlich in einem selber schon Stress auslöst, allein die Vorstellung, oder?
Ja, weil man ist gezwungen. Man kann nicht den Moment legen, wenn er gerade passt, sondern die ist halt dann da.
Ja. Okay, aber dann würde ich jetzt mal ausgehen von dem, was du jetzt gesagt hast, das Pferd muss sich umorganisieren, dich fragen, wie würde es sich denn korrekt umorganisieren, wenn es eine Ecke korrekt und für sich günstig und kraft- und strukturschonend gehen würde? Und das dann bitte noch im Vergleich dazu, wie es aber leider oft passiert.
Okay, dann gehen wir jetzt von dem perfekt tragfähigen Pferd aus, das in der Lage ist, eine stabile Wirbelsäulensituation zu kreieren mit einem positiv offenen, getragenen, stabilen CTÜ, also Halsbasisübergang, mit einem stabil getragenen Rumpf, einer physiologischen Gruppenrotation und Hankenbeuger und einer Schulterbalance und Schulterstabilität. Dann würde dieses Pferd durch eine Ecke gehen, indem es, also die Vorderbeine bleiben immer im Lot quasi von in der Senkrechten ausgerichtet. Und das, was passiert ist, dass das innere Hinterbein tendenziell ein klein wenig unter den Schwerpunkt hineinfußt. Also jede Ecke wäre dann im Grunde wie ein klitzekleines wie eine klitzekleine Kombination aus einem Travers und einem Schulter herein.
Und was würde die Wirbelsäule also in diesem Moment machen?
Das kommt drauf an, wie sehr du gerade oder halt dann doch mit Biegung durch die Ecke reitest. Da unterscheidet sich das. Und anhand von dem Effekt, also habe ich jetzt ein Pferd, das super steif ist und super tief eigentlich in der gesamten Rumpfsituation, würde ich die Ecke nicht zu tief und zu gerade anlegen. Das heißt, ich würde die Ecke eher abrundend arbeiten, um diese Mitte mehr zu gymnastizieren.
Okay, jetzt bist du schon fast eins zu weit, Jessie. Weil vielleicht fangen wir nochmal also vielleicht dröseln wir es nochmal mehr auf. Wie kann es denn jetzt aber eben nicht korrekt aussehen, dass dieses Pferd durch die Ecke läuft? Du hast jetzt schon angedeutet, es kommt drauf an, welches Problem dieses Pferd hat. Also vielleicht kannst du das nochmal...
Naja, nicht richtig durch die Ecke würde bedeuten, das Pferd stellt das Genick schief, das Pferd knickt den Hals zu einer Seite ab, das Pferd reißt den Hals sehr hoch oder macht sich extrem eng, das Pferd verkippt sich in der Vorhand, das Pferd schiebt quasi den Rumpf tiefer zwischen die Vorderbeine rein oder das Pferd hebelt sich mit dem Hals durch die Ecke durch. Also das sind so verschiedene Varianten, die das Pferd hat, um das Unphysiologische irgendwie noch am Funktionieren zu halten.
Und du hast ja angedeutet, jetzt den Fall, ich habe ein steifes Pferd. Also ich habe ein steifes Pferd, das im Rumpf eher tief bleibt.
Im Rumpf tief und dadurch auch wenig Rippenbiegung hat.
Und dieses Pferd würde dann unterschiedliche Muster zeigen, wenn es durch die Ecke geht? Oder gibt es da so Kausalitäten, dass du sagst, immer wenn ein Pferd so ist, dann läuft es tendenziell so durch die Ecke? Oder kann man das nicht so direkt sagen?
Das ist ein bisschen typabhängig. Weil je nachdem, ob ich ein Pferd habe, weißt du, das in Stresssituationen agiert, dass es eigentlich versucht, die Situation zu vermeiden. Das Pferd wird vor der Ecke abbremsen und wird da, also man wird sehr viel Aufwand betreiben müssen, es durchzubekommen. Ein Pferd, das eher in Stresssituationen hudelig wird, das wird schauen, dass es schnell durch diese Ecke durchkommt. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt immer einer körperlichen Situation zuschreiben, sondern eher einem Charakter, wie er mit schwierigen Situationen umgeht.
Okay. Und dann gehen wir gleich einen Schritt weiter. Du hast es jetzt schon angedeutet, in unterschiedlichen Situationen würdest du die Ecken anders streiten. Also ich meine, wir haben ja die Situation, wenn wir uns in einer Reitbahn oder Reithalle befinden, die Ecken kommen, ob wir wollen oder nicht. Und wir können jetzt ja nicht von einer Minute auf die andere ändern, ob unser Pferd balanciert ist, händig ist,
die meisten ist. Pferde sind ja nun mal irgendwo händig.
Das heißt, wie fange ich denn an, mich dem Thema Ecke zu nähern, sodass es sinnvoll ist?
Gut, ich kenne mein Pferd schon mal grundsätzlich, wenn ich ein Pferd habe, das sehr stockend wird in der Bewegung Richtung Ecke, dann würde ich die Ecke mehr abflachen, um dem Pferd da irgendwo den Stress zu nehmen, gar nicht so dicht an die Wand hin zu müssen und einfach mal seinen Bewegungsfluss zu erhalten, dass es merkt, ich kann meinen Flow erhalten, auch wenn da eine Wand kommt. Wohingegen ein Pferd, das mir zu schnell durch die kurze Seite durchrennt, würde ich wahrscheinlich von Anfang an schauen, dass ich näher zur Ecke hinkomme, weil die Ecke mir helfen kann, dass das Pferd sich mehr abbremsen muss, um auch mal körperlich länger in der Situation zu bleiben, ohne dass ich jetzt permanent über den Zügel massiv einwirken muss. Also das wäre mal in dieser Situation ein Unterschied. Und dann kommt es drauf an. Also habe ich jetzt ein Pferd, das gezielt wirklich im Rumpf sehr fixiert ist und wenig Rippenbiegung hat, dann würde ich die Ecken eher abgerundet reiten.
Also ich glaube, wenig Rippenbiegung, das kann sich jeder vorstellen. Aber wenn du jetzt das Zweite, was hattest du noch gesagt? Die fehlende Rippenbiegung?
Ja, dann würde ich die Ecken abgerundeter reiten. Weil ich dann die Ecke nutze, um mehr Biegung in der Mitte herzustellen.
Ja, aber ich glaube, du hast noch gesagt, dass die Halsbasis sehr steif und fixiert ist, oder?
Ja, die Halsbasis ist dann fixiert, weil sie ist tief. Aber die Halsbasis, die insgesamt, also das müssen wir wieder differenzieren. Eine Halsbasis beziehungsweise ein Hals, der in der Oberlinie kurz ist, der braucht auch mehr Länge. Was heißt, wir brauchen mehr eine abgerundetere Ecke. Habe ich aber eine feste Halsbasis, die zwar auch tief ist, aber mit einem langen Hals, dann würde ich die Ecke nicht ganz so sehr abrunden, weil dieses Pferd sehr stark dann einfach nur der Vorhand nachläuft. Das heißt, da würde ich die Ecke wieder tiefer anlegen, um für das Hinterbein einen größeren mobilisierenden Effekt zu haben, weil ich möchte ja vorne das Pferd sehr stabil haben und hinten mobil, um wendig zu bleiben. Mhm. Genau.
Und das sind jetzt so die Haupttypen, die du unterscheiden würdest?
Ja, ein Pferd, das in der Halsbasis eher sehr oder im gesamten Hals sehr instabil ist, also so schlängelig, ne, dass der Hals so sehr vor den Schultern in alle Richtungen abzuknicken ist. Da würde ich die Ecken tatsächlich eher langsamer, dann tendenziell sogar im Schritt einfach schauen, dass ich die anlege, aber die Ecke gerade reite. Also ohne eine Biegung, sondern einfach ein gerades Pferd, um das Pferd wirklich zu stabilisieren, lateral.
Okay. Und vielleicht eine Situation würde mich noch interessieren, wie, wenn du jetzt dich in der Jungpferdeausbildung befindest, wie handhabst du das denn dann mit den Ecken? Konfrontierst du die direkt mit den Ecken oder ist das etwas, was du schrittweise angehst?
Das gehe ich schrittweise an und auch da ist es wieder typabhängig. Manche Pferde tun sich mit den Ecken ultimativ schwer, das bremst die total aus und für ein junges Pferd ist für mich das Wichtigste, dass die vorwärts gehen wollen. Also vorwärts nicht im Sinne von, sie rennen dir unterm Hintern davon, sondern sie fangen sich an, frei unter dem Reiter zu bewegen. Und da würde ich alles versuchen zu vermeiden, was den Pferden diese erste Bewegungsfreude nimmt. Mhm. Und andere Pferde bieten sich aber an. Also die haben keinen so einen Stress dann mit der Ecke, weil die vielleicht in ihrem ganzen Gebäudetyp einfach besser organisiert sind.
Ja.
Ein Pferd, das in der Vorhand zum Beispiel deutlich balancierter und stabiler ist, auch wenn der Rest vielleicht nicht hundertprozentig passt, hat mit der Ecke in der Regel weniger Probleme.
Okay. Und du hast es jetzt ja schon angedeutet, aber vielleicht können wir es nochmal expliziter sagen. Also die Ecke ist jetzt nicht nur unser Feind, sondern wir können die auch sehr gezielt nutzen. Also kannst du vielleicht nochmal erklären, was für positive Effekte so eine Ecke haben kann und was ich mir dadurch vielleicht leichter machen kann, wenn ich die gut nutze.
Gut, die Ecke hilft uns halt zum einen zu überprüfen, ja, wie stabil ist unser Pferd in Stresssituationen, ne? Weil umso weniger störanfällig das Pferd in der Ecke ist, heißt für uns im Umkehrschluss, dass es körperlich anpassungsfähiger wird und Anpassungsfähigkeit macht, also gibt gewissermaßen mehr Freiraum, weil man nicht so strikte Muster verfolgen muss, dass der Alltag überhaupt zu bestreiten ist. So. Das heißt, das Pferd wird dadurch flexibler. Dann sind wir, wenn wir noch wenig Seitengänge oder also wenig Rotationsmöglichkeiten nutzen können in den Spirallinien, also alles, was dann mit in Richtung Biegung und Seitengänge und sowas angeht. Wenn wir das noch nicht viel nutzen können, weil unser Pferd von der Ausbildung da einfach noch nicht ist, kann uns die Ecke helfen, trotzdem in dieser kleinen Wendung das innere Hinterbein etwas mehr unter den Körper zu mobilisieren und dort besser unter die Last zu bringen. Das heißt, die Ecke hilft uns, das Pferd im Becken beweglicher und dann am Ende auch kraftvoller zu gestalten. Und auch, dass das jeweilig innere Hinterbein auch das wird, das im Endeffekt die mehr Beugung übernimmt, dass das äußere Hinterbein in den Schub geht und nicht andersrum.
Okay, und jetzt frage ich mich natürlich, wie kann ich denn jetzt als Reiter die Ecke korrekt reiten? Wie unterstütze ich denn mein Pferd dabei, wenn ich eben genau diese positiven Effekte erzielen will und nicht nur irgendwie durch diese Ecke durchkomme?
Ja, dafür musst du ja schon mal als Reiter vorab erkennen, was habe ich jetzt eigentlich dafür im Pferd und welche Art von Ecke hilft dem denn eigentlich? Das ist mal der eine Punkt. Der andere Punkt ist, was auf jeden Fall den Pferden immer viel hilft, ist, als Reiter da oben entspannt zu sitzen. Weil viele Reiter haben fast noch mehr Stress wie die Pferde vor der Ecke, weil sie nicht wissen, wie sie durch diese Ecke kommen sollen. Und mal ganz ehrlich, also wenn man ein Pferd hat, das so gar keine gute Idee hat, das mache ich auch ganz gerne zwischenzeitlich. Ich übergebe den Pferden auch gewissermaßen eine Eigenverantwortung für ihren Körper. Das heißt, ich versuche nicht, die Situation schon zu kontrollieren, bevor sie überhaupt entsteht, was uns ganz gerne passiert, wenn wir in Stress kommen, dass wir versuchen, die Kontrolle zu übernehmen. Dann kommt beim anderen auch noch mal mehr Stress. Das heißt, wenn ich in einem moderaten Tempo bin, kann ich auch einfach mal da passiv abwarten und schauen, was macht mein Pferd überhaupt mit dieser Ecke. Genau, das wären so Punkte. Und ansonsten ist es halt super wichtig für den Reiter, dass er sich gut mittig ausrichtet, stabil sitzt, im Oberkörper sich gut stabilisiert, auch nicht in eine Seite sich lehnt, wenn er vielleicht selber unbewusst weg will von der Wand. Das passiert ganz vielen tatsächlich. Ja, und dann heißt es eigentlich grundsätzlich gut über die Hand, wenn man sie nutzt, den Hals halt gut mittig zu stabilisieren, über das eigene Drehen vom Oberkörper die Ecke mit zu reiten. Das innere Bein bleibt eigentlich an Gurtlage anliegend stabilisierend. Und ja, dann je nachdem, wie tief man natürlich die Ecke geht, hat man dann halt unterschiedliche Effekte. Umso mehr Biegung ich habe, umso mehr arbeite ich den Rumpf im richtigen Moment eigentlich dann nach oben und habe einfach mehr Länge auf der Außenseite im Pferd, habe mehr Rotation im Pferd. Reite ich die Ecke gerader und mehr eckig, habe ich halt mehr mobilisierenden Effekt auf dem inneren Hinterbein und dem Becken.
Okay. Und das, was mir jetzt noch spontan als Frage kommt, wenn ich jetzt eine gebogene Linie reite, also ich bin ja dann tendenziell in meiner Vorstellung eher immer so, dass ich versuche, ja, die Vorhand vor die Hinterhand zu setzen. Ist das ein Konzept, das ich bei der Ecke auch mitnehme, gedacht?
Immer.
Okay, weil das finde ich ist vielleicht, also ich gehe ja immer aus meiner Freizeitreiterperspektive aus und ich finde, es ist oft nicht ganz klar, wenn ich eine Wendung oder eine Ecke oder eine Biegung reite, bringe ich die Hinterhand aus dem Weg oder bringe ich die Vorhand vor die Hinterhand? Deswegen war mir das
eigentlich so. Passiert beides gleichzeitig, weil du bringst das innere Hinterbein mehr unter das Gewicht und gleichzeitig die Vorhand mehr vor das innere Hinterbein. Also das ist so ein Gegeneinanderwirken eigentlich im Körper.
Und was mir bei deinen Ausführungen auch noch aufgefallen ist, versuche ich denn aktiv mit einem, weil du hast gesagt, das innere Bein bleibt stabilisierend stehen, also versuche ich nicht mit meinem inneren Bein zu treiben, um dieses Hinterbein noch mehr unter den Körper zu kriegen. Das stabilisiert einfach, oder?
Ja, wenn das innere Bein gut aufpasst und du um dieses innere Bein die Vorhand nach innen vor die Hinterhand holst, dann kommt automatisch das innere Hinterbein weiter unter den Körper. Das Problem ist, wenn jetzt Reiter anfangen, auf Biegen und Brechen nur diese Hinterhand in die Ecke rauszuschicken, dann geht meistens der Bewegungsfluss halt verloren, weil das Pferd hinten nur so scheibenwischerartig halt ausschert, aber nach vorne nicht weitergeht. Und da passiert in der Regel, dass die Hinterhand in die entgegengesetzte Richtung rotiert. Also nicht innen tiefer, sondern außen tiefer. Also wenn, dann würde das innere Bein am Gurt oder halt knapp hinterm Gurt stabilisierend helfen und eher mit der Idee, mehr mit der Ferse zu arbeiten, nicht um die Hinterhand mehr rauszuschicken, sondern um mehr Bauchmuskulatur zu aktivieren, dass das Hinterbein mehr rangezogen wird. Also mehr unter den Körper reingezogen wird, als wie hinten raus.
Du hast jetzt schon gesagt, die Hinterhand weicht so scheibenwischerartig aus. Das bedeutet dann aber auch, ich muss auf das äußere Hinterbein mit aufpassen.
Ja, außen haben wir, nur weil da eine Wand ist, die die Ecke vorgibt, haben wir trotzdem auf der Außenseite verwahrende Hilfen. Die sind deswegen nicht weg. Und das ist ein großer Fehler bei vielen Leuten. Deswegen können die in der Ecke nicht die Vorhand vor die Hinterhand reiten. Sondern da ist halt dann die Bahn zu Ende und die Vorhand klatscht halt quasi, übertrieben gesagt, auf der neuen Seite quasi gegen die Wand.
Okay, und die letzte Frage. Du hast ja den äußeren Zügel angesprochen. Ich weiß nicht, was macht der innere Zügel?
Der innere Zügel hilft eigentlich nur von innen mit, diese klitzekleine Balance in der Stabilität der Halsbasis zu erhalten.
Okay. Ja, puh, eine komplexe Sache, diese Ecke. Aber Ich finde es eigentlich für alle, die jetzt ausgestiegen sind an dem Punkt, fand ich eigentlich deine ersten Punkte extrem hilfreich und würde ich sagen,
zur Not muss man sich halt einfach nochmal anhören.
Ja, oder zur Not auf jeden Fall erstmal gucken, dass man da ausbalanciert
obendrauf sitzt
und möglichst wenig Schaden anrichtet, oder?
Ich finde, das ist ja auch, und man kann auch einfach mal wirklich seinen Pferden zuhören. Was machen die eigentlich mit so einer Ecke, ganz ohne dass man da groß einwirkt erstmal?
Ja. Okay, also ja, ich finde den Tipp ganz gut, sich es nochmal anzuhören. Und vielleicht aber noch auch ein guter Tipp, wenn man sich gar nicht so sicher ist, ob man das richtig spürt, was man selber macht und was das Pferd so in der Ecke macht, kann man es ja eigentlich einfach mal filmen und dann sich vielleicht auch mal theoretisch überlegen.
Ja, oder das Video mit in so eine Sprechstunde nehmen.
Genau, das wäre es. Jetzt haben wir in der nächsten Sprechstunde nur Engel. Ja gut, Jessie, ich bin eigentlich schon am Ende mit meinen Fragen. Ich fand es sehr spannend. Möchtest du noch was ergänzen?
Nee, also mehr fällt mir dazu jetzt eigentlich auch nicht ein.
Okay, dann sage ich herzlichen Dank.
Ja, danke dir.
Bis zum nächsten Mal. Und beim nächsten Mal wird es dann wieder einen Fall geben von dir aus deiner Praxis.
Ja.
Alles klar. Dann danke fürs Zuhören. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ja.